Warte mal. 1, 2, 3, 4 Sekunden. Beide Spuren. Ja, läuft.
Läuft?
Läuft. G, C, D, F.
G.
G, Gustav?
G wie Gaul.
Das passt ja. G wie Lasagne.
Kann Spuren von Pferd enthalten.
Fury in the Slaughterhouse. Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem Zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
199. G wie Gustav.
Go ist es. Ja. Kennst du das? Kommt ein Pferd im Blumenladen? Haben Sie mal geritten?
Blumentopferde, sag ich
mal. Ja, genau.
Berühmten Blumentopferde.
Oh. Am schönsten finde ich aber immer noch, kann Spuren von Pferd enthalten.
Kinders, wir haben Neuigkeiten.
Yep. Deswegen ist auch Mittwoch.
Genau. Aber wir haben auch Neuigkeiten, die uns selber betreffen, mit denen wir jetzt rausrücken können. Uh-huh. Das ist jetzt noch nicht das ganze Programm, aber immerhin schon ein ganz schön großer Teil des ganzen Programms. Aber willst du anfangen?
Nee.
Soll ich anfangen?
Ja. Mach du mal lieber.
Also, ihr Lieben, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Ich fange mal mit den schlechten an.
Ja.
Unsere CD, die wir im Moment fertigzustellen dabei sind, wird kein Release in Ulm erleben. Das ist eine sehr schlechte Nachricht für, ich glaube, ganz viele der Beteiligten. Mancher mag sich auch freuen, dass er den Stress nicht an der Backe hat. Aber für uns jedenfalls war es keine gute Nachricht und für die Ulmer nicht. Und wir müssen auch sagen, dass wir dran schuld sind. Das Ganze hat folgenden Hintergrund, wollen wir euch verraten, exklusiv hier im Podcast. Wir hatten schön unseren Zeitplan gemacht und waren uns alle einig, dass wir so Anfang Mai mit der CD raus können. Also haben wir in Ulm die Pferdescheu gemacht und haben so mal vorsichtig Anfang Mai avisiert. Die Ulmer haben in der ihren eigenen Art alles auf den Kopf gestellt und alles durcheinander gebracht, um möglich zu machen, dass wir dort ein Release spielen. Und dann kam das von uns überaus geschätzte, das will ich dazu sagen, auch wenn sie daran schuld sind, dass wir nicht in Ulm releasen, das überaus geschätzte Tonstudio und hob die Hände und sagte, nee, Freunde, nee, beim besten Willen nicht. Also Mai, nee, das wird nichts, Mai schaffen wir nicht. Da haben wir uns dann also gern belehren lassen, dass unser Zeitplan ein bisschen zu ambitioniert war und dem Tonstudio glauben müssen. Und den Ulmern haben wir dann sagen müssen, dass wir leider nicht im Mai releasen können. Woraufhin natürlich da, das ersparen wir euch. Jedenfalls wird die CD Mitte Juni fertig sein. Und jetzt werdet ihr sicherlich nicht mehr überrascht sein, wenn wir euch sagen, dass es die CD dann im Release in Koblenz geben wird, beim Project Egg.
Nämlich.
So ist es. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Yep, ist es. Ja.
Wir dürfen ja eh unten am Eck spielen.
Ja.
Da gibt es eine schicke Bühne für uns und die Chance werden wir dann natürlich nutzen, mit vielen, vielen, vielen von euch das Release zu feiern. Wir denken auch darüber nach, noch, ich sag mal, ein kleines Extra zu machen, um die CD auch für uns nochmal so gefühlt dann wirklich in die Welt hinaus zu posaunen, abseits vom abendlichen Konzert, bei dem ja auch viele Leute dabei sein werden, die an sich mit den Dosenfischern nicht so eng verbunden sind wie viele von euch. Das ist aber noch nicht in trockenen Tüchern und deswegen wollen wir da noch nicht so viel zu sagen. Da denken wir noch ein bisschen drauf rum. Ebenfalls drauf rumdenken tun wir an einem, oh Gott, was für ein Deutsch. Wir denken ebenfalls darauf rum, ein weiteres Konzert, ich sag mal so im weitesten Sinne im Herbst zu spielen. Ein Konzert, das etwas ganz Besonderes wird. Ob dieses Konzert dann in Ulm stattfinden kann, wissen wir noch nicht. Aber es wird ein solches geben und es wird für uns und hoffentlich für viele von euch was Besonderes sein. So, das sind die Dinge, die wir verkünden wollten. Also nochmal zum Mitmeißeln. Release der CD 12 Elfen, Dosenfischer in Koblenz, Project Egg, weil ihr eh alle da seid und wir auch. So, aber jetzt bitte misch dich wieder ein.
Ja. Konfetti.
Das war Monolog genug.
Ja, aber das hast du gut gemacht.
Man müht sich.
Im Rahmen deiner Möglichkeiten.
Im Rahmen meiner Möglichkeiten.
Ja, schön.
Arsch.
Ich habe einen Frosch im Hals. Als Schlumpf darf man es ja nicht sagen, aber.
Body.
Genau. Ach ja, diese Pferdewitze.
Es war echt, Twitter war voll davon. Und es war anders als beim Papst, waren mittags noch nicht alle gemacht.
Nee.
Ne, der Papst ist ja irgendwie 5:45, ja, glaube ich, hat das rausgehauen. Ne? Und dann war irgendwie, finde ich, auch 5:12 war jeder Papstwitz gemacht.
Ja.
Aber bei Pferdefleisch, das hält sich ein paar Tage.
Das soll ja auch, je älter das Pferd, umso zarter soll ja auch das Fleisch sein.
Naja, logisch, ist ja weich geritten. Naja, also die Mongolen haben ja früher ihr Fleisch auch unter dem Sattel, unter den Sattel gepackt, damit, wenn sie dann was zu essen, dass es dann weich war.
Ja,
ja. Ist ja klar, dass ein Mongolen-Hintern auch ein Pferd weich reitet.
Das ist schon klar. So ein Mongolen-Hintern. Ne?
Das ist ja, was anderes.
Ja, ja. Ja, was halt so passiert in der Welt, ne? Wenn plötzlich in einem Land Pferdefuhrwerke verboten werden.
Wohin? Was soll man machen?
Wohin damit? Ja.
Und natürlich sind alle sofort darauf gekommen, dass Pferdefleisch doch eigentlich eine Delikatesse ist.
Ja, also ich meine, was erwartest du für 1 Euro irgendwas bei einer Lasagne? Naja.
Genau, das ist der Punkt.
Ja, aber schöne Infografik auch auf spiegel.de heute zu den Vertriebs- und Lieferwegen von Pferdefleisch. Also wer da alles drinne hängt und dass der Auftrag dann aus Mitteleuropa nach Rumänien, da wird dann produziert und das wieder zurückgeliefert und so weiter und so fort. Sehr schöne Infografik.
Also sowas Ähnliches wie die Krabben in Marokko.
Ja, ja.
Also hier gefangen, in Marokko gepoolt und genau, hier dann gegessen werden.
Ja. Genau. Naja, vorher noch über eine Vertriebsgesellschaft in Afghanistan wahrscheinlich geschickt werden.
Möglicherweise.
Genau.
Steuervorteile.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Kinder, kommt ihr eigentlich alle nach Koblenz? Dann bitte auch.
Lasagne macht
bitte
heute ein langes Gesicht.
Ey, wir müssen unbedingt noch das CD-Programm aktualisieren und was mit Pferden machen.
Ja, genau.
Obwohl der Geo-Cowboy, der
auf seinem Gaul.
Auf einem Vian rein. Und dann
der neue Skandal ist ja übrigens, dass jetzt zum ersten Mal auch Lasagne im Pferd gefunden wurde.
Nee, der Skandal ist Menschenfleisch auf Pferden gefunden.
Ja.
Mir hat der gefallen.
Ja, aber das Pferd im Blumenladen, das fand ich sehr niedlich. Margeriten.
Wo hast du eigentlich den schicken Pullover her?
Den habe ich von Atomic 09, glaube ich. Ein blauer Achter, also ein Silberrücken quasi.
Oh, ja, ein Ingress Silberrücken.
Der so eine schicken Sachen macht.
Ist nämlich ein Hoodie.
Genau.
Ich glaube, der Fachbegriff für diese Art Pullover heißt Hoodie.
Ja.
Ich hätte sie früher einfach Kapuzenpullover genannt.
Mhm.
Und der ist aber nicht einfach nur schwarz, den Abba da anhat, sondern der hat auch noch ein, mag ein bisschen farbenblind sein, aber das scheint mir doch ein blaues Symbol zu sein, dass da, Moment, erstmal gucken, nee, nicht auf seiner Herzseite, sondern auf der anderen prangt.
Genau. Muss ja sein.
Das ist keine Herzenssache offenbar, es ist eher so eine Sache des Geistes, ne?
Ich mag das nicht, wenn solche Sachen
auf der linken Seite
sind. Ich mag das nicht, wenn so eine Sachen auf der linken Seite sind, aber egal.
Aber deinen Ohrring trägst du links.
Nee, ich meine, wenn es auf der Kleidung halt, also entweder Mitte oder rechts, das ist halt, so links kann ich nicht so richtig gut mit um.
Nee.
Manchmal, nicht immer. Ja, da ja auch einige unserer lieben Geocacherinnen und Geocacher laut meiner Ingress-Timeline damit beschäftigt sind, Portale zu erobern, umzufärben, Felder zu bauen, ist es ja doch relevant.
Es war nie irrelevant. Also wir haben ja gemerkt, wie sich die Kurve der Ingress-Nutzung aller Orten erhöhte und steiler wurde. Via Twitter konnte man das ja sehr schön verfolgen. Irgendeinen Tweet zum Thema hat ja dann jeder, den es erwischt hat, einmal losgelassen. Und natürlich ist es ein relevantes Spiel.
Ja.
Es ist Google, es sind Koordinaten im weitesten Sinne, es ist Strategie, es gibt Punkte, hey.
Und heute ist ja ein Video quasi geshared worden auf einschlägigen Plattformen, wo Google das
geteilt,
Projekt Glass vorstellt. Also, ne, wie funktioniert eigentlich diese Brille von Google, die da entwickelt wird? Und das ist ja so ein bisschen so, passt ja auch zu diesem Spiel ganz gut, weil es ist ein Augmented Reality.
Ich hielt das ja immer für so ein Fake wie diesen Microsoft-Tisch. Kannst du dich noch erinnern,
bevor
über iPad geredet wurde, hatte doch Microsoft mal so ein Video raus mit so einer Studie, einen Tisch, ne, Handy rauflegen, zack, werden Daten abgeglichen und so weiter. Und der ist ja aber nie produziert worden, ja. So.
Nee, aber das Ding, da gibt es ja schon Prototypen von. Und unter google.com/glass findet man jetzt eine sehr schöne Landingpage, die so ein bisschen beschreibt, was das eigentlich ist, also how it feels. Und dann kriegst du mal einen Eindruck und ein Gefühl davon, wie, du kannst ja mal nebenbei aufmachen bei dir, wie diese Datenbrille dann tatsächlich im Einsatz dann ist. Das heißt, man hat tatsächlich so eine Brille auf und die ist mit allerlei technischem Schnickschnack ausgestattet und die reagiert halt auf Dinge, die du dieser Brille mitteilst oder die du mit dieser Brille interagierst. Also zum Beispiel dieser Brille sagst, mach mal jetzt ein Foto oder nimm mal jetzt ein Video auf oder gib mir mal ein Foto von einem Tiger oder sag mir mal das Wetter für meinen Ort hier gerade. Und das ist schon echt beeindruckend, finde ich, was da so kommt. Google scheint echt eine ganze Menge dazu investieren. Klar, das ist ja dann so auch, sag ich mal, eine sehr zukunftsweisende Geschichte, so eine Datenbrille. Finde ich schon ein sehr spannendes Ding. Also bei mir überwiegt noch so der Spieltrieb, ne? So dieses, was man damit nicht alles Schönes machen könnte. Aber das wird auch, glaube ich, so also einen sehr großen praktischen Nutzen und Mehrwert dann, glaube ich zumindest, also kann ich mir sehr gut vorstellen, haben.
Ja, also mir läuft gerade das Video nebenbei und das ist schon beeindruckend.
Also die Perspektive ist natürlich schon mal faszinierend davon, aber oben rechts läuft immer das Bild, was die Kamera liefert, beziehungsweise was sie versendet und wie mit ihr dann halt auch interagiert wird. Also wenn man das mit Ton dann guckt, dann hört man auch die Befehle, die dieser Kamera gegeben werden und die Informationen, die die Kamera zurückgibt. Und das ist schon echt beeindruckend, was das Ding dann irgendwann mal können kann. Soll ja 2013 schon an erste Entwickler ausgeliefert werden für einen Entwicklerfreundschaftspreis, $1,500. Huch. Ich nehme mal an, der Verkaufspreis wird ein bisschen drüber liegen, aber vermutlich auch nicht so hoch, weil man will ja, dass das Ding eine große Verbreitung hat. Sonst ist das ja wieder nur so ein Nerdzeug. So.
Naja, und wir reden hier schließlich über irgendwas, was in den Alltag so integriert ist, dass es durchaus auch mal kaputt gehen kann.
Ja. Ja.
Ne, insofern, da kannst du keine Preise von 5.000, 6.000 Euro aufrufen. Ja. Das setzt sich ja kein Mensch auf. Ja. Also wenn du zu Hause damit rumläufst, aus Schutzgründen, im Schutzanzug, dann behelmt, dann hast du auch nichts gekonnt.
Ja.
Sehr geil.
Es gibt auf dieser Seite, auf google.com/glass, auch einen Knopf, how to get one.
Oh, der ist was.
Und kann man quasi sich anbiedern, eine Brille zu bekommen. Leider momentan beschränkt auf Leute, die mindestens 18 sind und in den Vereinigten Staaten von Amerika leben. Das heißt, wer da zufällig lebt, der könnte sich mal dazu committen und so ein Ding für $1,500 plus Steuern einsammeln und uns schicken.
Also ich würde sagen, das wird nett.
Ja.
Und da überlegt Apple, eine Armbanduhr zu machen. Naja. Also sie überlegen es ja nicht wirklich. Also es behaupten ja nur alle, sie würden es überlegen. Aber also, da sieht man mit so einer Armbanduhr echt scheiße aus. Ne? Ja.
Verdammt. Das ist dann irgendwie so, als...
Gut, dass ich zweigleisig fahre.
Genau, als wenn man sich jetzt im Radio Terence Trent D'Arby wünscht.
Milli Vanilli.
Oder?
Oh, Terence Trent, I'll sign your name.
Ja.
Cross my heart.
Ja.
I want you to be my baby. Hm? Das war doch Musik. Also.
Genau, das war Musik. Ganz genau. Ja.
Hm. Ja. Hui.
Ja. Das mal ein Ausblick in das, was kommen wird. Ein Ausblick in das, was kommen wird, hat auch gerade eine Mail gegeben für all jene, die bei opencaching.de einen Account haben. Opencaching.de hat nämlich die Nutzer darüber informiert, dass man das Lizenzmodell ändern wird. Das kann man alles sehr schön nachlesen auf dem Blog auch von opencaching.de. Im Grunde genommen ist folgendes Fakt, ich habe auch diese Mail bekommen, weil ich natürlich da einen Account habe. Liebe Opencaching-Nutzer, vor fast einem Jahr hatten wir euch in einer Rundmail angeschrieben und gefragt, ob ihr euch unserem Team anschließen und Opencaching mitgestalten möchtet. Wir hatten ja auch schon davon berichtet, dass es dort größere Änderungen gab. Man hat Opencaching.de in neue organisatorische und rechtliche Bahnen gelenkt. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass man die Inhalte, also die Cache-Listings und Logs unter eine Creative Commons Lizenz stellen möchte. Durch die Lizenzierung aller durch die Benutzer eingebrachten Inhalte, also diesem sogenannten User-Generated Content, wird festgeschrieben, was bisher als selbstverständlich angesehen wird. Die Rechte an den Inhalten bleiben bei dem, der sie auch eingebracht hat. Es gibt verschiedene Creative Commons Varianten. Wir haben daraus folgende ausgewählt und da geht es um die CC by NCND, das heißt Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, in der Version 3.0 für Deutschland. Ja, also wer sich damit beschäftigt, weiß, was dahinter steckt. Und auf dieses Lizenzmodell möchte man umstellen. Dazu ist es natürlich Pflicht auch des Betreibers, die Nutzer darüber zu informieren. Wenn jemand nicht möchte, dass seine Inhalte durch die CC-Lizenz geschützt werden, hat er bis zum Stichtag 31. März die Gelegenheit, dies opencaching.de gegenüber unter der E-Mail-Adresse contact@opencaching.de zu äußern. Die Ablehnung der Lizenz bewirkt dann eine Deaktivierung des Benutzerkontos, klar, weil anders kriegt man das gar nicht gehandelt, einhergehend mit der Sperrung der unter diesem Benutzerkonto veröffentlichten Cache-Listings. Die Listings auch werden dabei mit einem Hidden Flag versehen, sodass sie künftig auch für die Anzeige gesperrt sind. Logtexte, die ebenfalls unter die Lizenz fallen, werden aus der Datenbank gelöscht, der Log-Eintrag selbst mit Status gefunden, nicht gefunden und Logdatum bleibt bestehen, sodass die Historie der Caches erhalten bleibt. Wichtige Geschichte, wenn man das nicht will, muss man sich jetzt äußern. Wenn man sich nicht äußert, wird es automatisch auf diese neue Lizenz übergehen.
Eigentlich eine sehr vernünftige Variante.
Also auf jeden Fall,
ich erinnere mich an die
Art und Weise, wie man die Nutzer einbindet.
Also die OpenStreetMap-Variante damals, da war es ja so, wer sich nicht äußert, dessen Daten werden aus OpenStreetMap gelöscht.
Ja.
Das fand ich harsch. Also für so ein Projekt. Ich habe also damals die Argumente verstanden. Ne? Matthias saß ja hier bei uns, hat uns das alles ein bisschen erläutert. Aber fürs Projekt schien mir das doch sehr, sehr schädlich. Und ich finde es gut, dass Open Caching das jetzt hier anders handhabt. Mhm. Es gibt genug Kanäle, über die man das als Geocacher verbreiten kann. Ja. Abseits natürlich hier der klassischen Mailform von der Plattform. Und da kann dann jeder wissen, was er tut und sollte auch jeder wissen, was er tut. Selbstverständlich werd ich da hier mein Zeug so lassen, wie es ist.
Das ist ja. Also im Grunde genommen, wenn man es mal ganz platt sieht, es ändert sich eigentlich nichts, weil ich glaube, niemand hat seine Daten in Form von Cache-Listings oder Logs damals auf opencaching.de gestellt, in der Annahme, dass folgendes Lizenzmodell dafür gilt, Doppelpunkt, sondern man hat die deshalb darauf gestellt, weil man wollte, dass andere Leute das natürlich auch lesen, sehen, damit interagieren, wie auch immer. Und von daher ist das jetzt kein großes Drama oder sowas, oder es ändert sich nicht grundlegend irgendwas. Also es ist schon eine Veränderung auch, aber nichts, wo man jetzt irgendwie groß Angst oder sonst irgendwas haben muss. Aber opencaching.de macht da einen sehr guten Job, informiert die Nutzer entsprechend auf sämtlichen Kanälen. Also diese E-Mail, die an die registrierten Nutzer ging, ist auch nur das eine. Über die Twitter und wie sie alle heißen, sind die Informationen ja auch schon getickert, sodass man eigentlich nicht drum herum kommt, davon Notiz zu nehmen. Wenn man dazu Fragen hat, Probleme, sonst irgendwas, gibt es eine Seite, ein Forum unter forum.geocaching-network.com. Man kann sich auch an die Open Caching Crew unter den bekannten oder auf den bekannten Wegen wenden. Und die sind auch sehr kommunikativ und helfen im Zweifel natürlich auch weiter.
Wir haben von Odink eine Mail bekommen. Odink aus Kassel, der also so ein ganz klein bisschen das Haupt senkt und sagt, dass, Zitat, dass wir in Kassel mittlerweile selber nicht mehr diesen Text nutzen wollen.
Ja, stimmt.
Um welchen Text es geht, ihr wisst es sicherlich, ihr habt den letzten Podcast gehört. Dies ist ein Cache, wie er auf der auf dem Cacher-Stammtisch von beschlossen wurde. Es geht um die Gotteshäuser-Serie. Odink hat aber eigentlich geschrieben, weil es ihm um etwas anderes ging. Er hat uns nämlich einen Cache mitgeteilt, der tatsächlich mit religiösem Hintergrund, so jedenfalls hat ein Reviewer es am Ende befunden, gelegt wurde. Und dieser Cache, den hat es dann auch auch gleich mal Ratazong ins Archiv gehauen. Yep. Da ging es nämlich bei dem Mystery darum, mal eben das Bibelbuch Daniel Kapitel 9, Verse 24 bis 27 auswendig zu lernen. Nein, natürlich nicht auswendig zu lernen, aber entsprechende Informationen daraus zu ziehen und dann entsprechend die Koordinaten zu berechnen. Das hat, wie gesagt, gar nicht so irre lange gedauert. 10 gelockte Besuche gibt's. Einer davon ist das ins Archiv schmeißen. Tja, so schnell kann es gehen. Gab es wohl auch eine längere Diskussion in einem Forum, das Herr Oding uns geschickt hat, aber leider geht das bei mir ins Leere. Hm. Da komme ich also jetzt nicht ran. Hm. Ebenfalls von Oding haben wir den Tipp bekommen für eine Wanderaktion, die mir noch ein bisschen schleierhaft ist. Oxfam Trailwalker. Und zwar ist das offenbar jetzt nach Deutschland geschwappt. Und wenn wir uns mal die durchaus fast schon hyperprofessionell gemachte Seite angucken, dann steht hier, geh weiter für eine gerechte Welt. Eine Zukunft ohne Hunger und Armut ist möglich und so weiter und so weiter. Jeder Euro, den die Oxfam Trailwalker Teams an Spenden sammeln, geht in Oxfams weltweite Arbeit für eine solche Zukunft. Wer zur Hölle ist Oxfam? Hm.
Who the fuck heißt das
eigentlich? Ja, ne? Huse ist Oxfam. Über Oxfam Deutschland. Ja, nie was von gehört. Das ist ein e.V., 95 gegründet, unabhängige Hilfs- und Entwicklungsorganisation. Ach, das ist ja wieder so ein schwieriges Ding. Da kann man ja wieder nicht so richtig Werbung für machen, weil man nicht weiß, ob das was Gutes ist. Hm. Das können wir nur sagen, guckt mal und bildet euch eine Meinung. Ja. Ich habe noch keine. Hast du schon eine aber?
Nein, habe ich noch nicht, aber gut. Ich habe eine zum Thema GPS und Genauigkeit.
Naja, 5 Meter halt, ne? Wenn alles gut ist über uns. Und man normal ausgestattet ist. Also jetzt mag es ja so den einen. Jetzt guck doch
das Handy.
So. Das hat ja nun damit ist ja keine Antenne, verdammt. Ich weiß ja nicht, wofür du das benutzt.
Da habe ich jetzt nun gar nicht. Also ich meinte jetzt eher ganz andere Sachen.
Mir fällt sofort Bender ein mit seiner Antenne oben. Ja. Und wenn der nämlich mit so Roboterfrauen zusammenkommt, dann macht die Antenne.
Ist das auch wieder einer aus deinen komischen Serien?
Ja, Bender ist ein Roboter aus Futurama.
Ah ja. Mhm. Wieder eine der Serien,
die du sofort nicht umschalte. Nein, ist großartig.
Ja.
Ja. Okay. Nicht für ist, gebe ich zu. Wo waren wir denn stehen geblieben? Bei Genauigkeit, genau. Freier Himmel, 5 Meter. Ansonsten bist du Vermesser und hast Zusatzgeräte und kannst dann natürlich auf Zentimeter wahrscheinlich sogar genau messen.
Genau. Jetzt gibt es da eine Meldung, die hat uns der Mr. C-Sack unter anderem auch geschickt. Die gab es bei WinFuture. Und zwar, Forscher verfeinern GPS-Genauigkeit um bis zu 90%. Grundlage dessen ist, dass man nicht nur das GPS-Signal nutzt, sondern auch noch die weiteren Sensoren, die ja in solchen Geräten üblicherweise verbaut sind. Das heißt, die Beschleunigungssensoren und Gyroskopen. Und damit konnte man die Fehlerquote der satellitengestützten Navigation deutlich verringern. Das klingt für mich jetzt nicht wie der große Quantensprung beim Thema GPS, sondern eher wie etwas sehr Naheliegendes.
Endlich kommt mal einer drauf.
Genau, das war bei mir so. Warum ist da eigentlich noch keiner drauf gekommen? Das ist ja, ich glaube, bei deinem Smartphone müsste es auch so sein, wenn du WLAN anlässt, hast du üblicherweise gerade im urbanen Sektor eine höhere Genauigkeit, oder?
Ja, ja, ja. Hm? Und mein iPhone sagt mir auch immer, wenn ich das WLAN ausschalte, du mach mal nicht. Hm?
Genau.
Ich bin dann besser.
Genau, weil die WLAN, gerade die privaten Router dieser Welt, sind ja alle sehr schön katalogisiert. Übrigens auch sehr schön, wenn man umzieht und am neuen Ort seinen Router unter der gleichen ID laufen lässt. Gibt schöne Effekte, habe ich noch nicht mal gehabt.
Also ich bin ja umgezogen und habe meine Router nicht weiter verändert.
Hm? Hast du die ersten Tage hier möglicherweise? Nee?
Koordinatensprünge meinst du, so im Handy, dass er nicht wusste, wo ich bin?
Du hast kein GPS zu Hause an. Du findest so heim.
Naja, mein Handy macht natürlich manchmal GPS an. Mhm. Und manchmal gucke ich ja auch, wo ich morgen hinfahren muss. Und nee, hatte ich nicht.
Mhm. Nee, ich hatte das gerade auch mal. Nee, aber das ist, finde ich sehr naheliegend. Und das ist ja eigentlich auch das Prinzip, was ich immer dachte, was so zum Beispiel so ein ähnliches Prinzip, wie damals diese TomTom-Geräte in einem Tunnel verwendet haben. Mhm, das war ja damals irgendwie, das ist schon Ewigkeiten, glaube ich, her, wo die gesagt haben, naja, sie sind so das erste Gerät, was auch in einem Tunnel vernünftig quasi navigieren kann, weil sie halt ja auch deine Geschwindigkeit halt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben. Und wenn du im Tunnel jetzt nicht großartig bremst, ne, dann können sie ja, kann man ja ausrechnen.
Wann er wieder draußen ist.
Braucht man nur zwei Finger und dann weiß man auch, wo er gerade ungefähr jetzt in dem Tunnel ist, weil man weiß ja auch, wie lang der Tunnel ist. Und dass man da jetzt irgendwie das als Riesenmeldung hier so publiziert, hat mich so ein bisschen überrascht. Aber wenn das dann tatsächlich so viel genauer ist, also man spricht ja auch davon, dass es auf 1 oder 2 Meter genau zu bestimmen sei. So, ne? Ja. Sag ich mal, toll.
Kannst du mal bitte googeln Mac wie McDonald's, MC, und dann CANDL.
Ja, wenn dein Netflix da geht, ja, jetzt.
ESS.
Ein Wort?
Ja, McCandless. Chris McCandless. Wenn du dann gegoogelt hast, dann Chris, als mal gucken, ob Chris gleich vorne kommt.
Christopher.
Ja, oder so, ja.
Ja, 12. Ist, Februar 1968.
Ja, wer war's?
Vermutlich.
Was hat er gemacht? Warum kennt man den?
Ah, warte mal. Auch Alexander Supertramp genannt, war ein junger Abenteurer, beziehungsweise Aussteiger.
Mhm. Nicht zufällig Bandmitglied der Band Supertramp.
Ich weiß es nicht. Ich lese noch.
Steht da nicht.
Er wuchs bei wohlhabenden Eltern im US. Sein Vater war Radartechniker, arbeitet für die NASA, absolvierte die Schule problemlos. Und sowas kriegt ein Wikipedia-Eintrag? Dann möchte auch rein.
Da wird ja was hinter sein, deswegen frage ich ja.
Tod in der Wildnis. Rezeption. Verfilmung. Champagne verfilmte McCandles Leben unter dem Titel Into the Wild. Wie kommst du jetzt darauf?
Ganz einfach. EW742 hat uns eine Mail geschickt mit dem Hinweis auf einen Cache, der immer noch keinen FTF erlebt hat. Und dieser Cache, GC3TTVD, heißt Supertramp Bus. Und, naja, so lange liegt er noch nicht, aber 17. August 2012 immerhin. Und er liegt in Alaska und hat, wie gesagt, noch keinen FTF erlebt. Und jetzt fragt hier der Erste mit einer Write Note, ob das der Bus ist, in dem Chris McCandless gestorben ist.
McCandless zog mit minimaler Ausrüstung durch die USA. Er starb in einem abgelegenen Gebiet Alaskas an Auszehrung, möglicherweise aufgrund einer Vergiftung. Kann ich dazu nur
und mitteilen. Wie vielleicht noch andere wissen, die jedenfalls den Cache gelegt haben, offenbar in einem Bus. Oder hat Bus noch eine zweite Bedeutung? Du, Englisch?
Na, hier, Bus vom Rechner. Bus,
Datenbus. Datenbus. Ja, stimmt.
Hier. Nach der Überquerung eines Flusses traf McCandless nach 4 Tagen Marsch auf einen ausgedienten Bus, der früher einmal Straßenbauarbeitern als Unterkunft gedient hatte. Dort richtete er sich ein. Für ihn war es die erhoffte Wildnis, auf 3 Seiten in einiger Entfernung vom Nationalpark umgeben, ohne den nur 30 Kilometer entfernten Highway zu beachten. Und ebenso ignorierte er das 4-Tages-Märsche entfernt Dorf Haley. Ja. Mit einem in Fairbanks gekauften Kleinkalibergewehr schoss er Eichhörnchen, Vögel und auch einen Elch. Er sammelte Beeren, Pilze und wilde Kartoffeln. Ich will auch in die Wikipedia.
Ja, wenn das reicht.
Ja. Geil.
Nein, wahrscheinlich die tragische Art seines Todes und
genau,
so.
Genau, es gibt sein Leben quasi oder sein Ausstieg ist verfilmt worden, also in einem Buch beschrieben, In the Wildness, Into the Wild. Und Sean Penn hat es verfilmt.
Ja, ich kann hier auch gar nicht so weit rauszoomen, wie ich rauszoomen möchte, habe ich den Eindruck bei diesem Cache. Also nahegelegener Highway ist dann doch ein bisschen Metapher, so richtig nah ist der nicht. Jedenfalls hat der Cache auch mal eben Gelände 5. Ne? Mhm. Also ist schon klar, dass man da nicht mal eben so hingeht. Mhm. Supertramp Bus. Also wenn einer von euch gerade mal in Alaska ist, eine Kollegin ist gerade aus Alaska wiedergekommen. Die hat 31 Tage in Alaska verbracht. Bei so Indianern in den Hütten und so. War wohl voll lustig.
Kennst du den Ort Lübs?
Ja, schon mal gehört.
Da gibt es ein Wohnviertel, das heißt auch Alaska.
Das wusste ich nicht.
Ja, das heißt, glaube ich, deswegen, also so ein Neubaugebiet.
Ja.
Ortsausgang Richtung Plau am See.
Dann weiß ich. Ja, links, ne?
Und ich glaube, der Name resultiert daher, dass zu Beginn des Designs dieses Viertels die zentrale Fernwärmeversorgung mal ausgefallen war im besonders harten Winter.
Dann war es der angemessene Name. Mhm. Wie ich gehört habe, hat sich das eher zum, wie sagt man neudeutsch, sozialen Brennpunkt entwickelt, dieses Viertel. Mhm. Während die Neubauten, die Plattenbauten in der Lübser, nahe der Lübser Innenstadt gut laufen, ist das wohl eher so ein bisschen so. Da schicken die Dünkelbürger ihre Ausgestoßenen hin.
Ja, so ungefähr ist es wohl.
Verrückte Welt.
Thema Karte ist eine gute Überleitung. Ist ja immer so die Frage, GPS-Landkarten für irgendwelche Geräte, was gibt es denn da, was kann man denn da machen? Da habe ich eine Seite gefunden und ich weiß leider nicht mehr, wie ich darauf kam. Thomasrichter.de, Reisen, Urlaub und andere Dinge. Und zu den anderen Dingen gehört unter anderem eine, wie ich finde, sehr interessante Auflistung von Kartenmöglichkeiten, von freien Kartenmöglichkeiten für GPS-Geräte. Da ist, Basecamp kennt ja jeder, ist halt auch bedingt dann nutzbar. Da gibt es noch ein paar sehr interessante Details, also Wanderreitkarten beispielsweise kennt man ja auch. Was ich noch nie probiert habe, sind so diese Open Mountainbike Karten oder Velomap. Ja, wo halt primär dann das Kartenmaterial für Radfahrer, also Mountainbiker oder Tourenräder abgebildet ist. Das ist eine sehr spannende Seite, zumal, wenn man dann halt auf so ein Kartenbild klickt von so einer Kartendarstellung, werden die nochmal detailliert dargestellt. Was sind eigentlich die Eigenschaften dieser Karte und so weiter und so fort mit Bildern dazu und natürlich auch, wie man an diese Karten kommt. Wer also für sein GPS-Gerät es leid ist, ewig neue Lizenzen zu kaufen, weil neues Kartenmaterial, also braucht man ja auch häufiger, gerade hier bei uns, hier wird ja gebaut ohne Ende, sollte da durchaus mal einen Blick riskieren. Ich finde diese Auflistung sehr schön, vor allem hat man sich da echt Mühe gegeben, das alles mal so im Detail vorzustellen. Man weiß ja sonst immer nur, ne, oh, ich habe eine OpenStreetMap-Karte oder sowas.
Ja.
Welche ist denn das? Da gibt es ja auch 3,8 Milliarden. Und da kann man mal einen sehr schönen Überblick bekommen. Link gibt es im Beitrag. Wer schon mitgehört hat, darf thomasrichter.de ein Wort, also ein Name, ein Wort eingeben und findet dann auch dorthin.
Ich möchte nur Danke sagen. Danke. Und zwar Günni möchte ich Danke sagen. Günni hat uns eine furchtbar lange Mail geschickt mit ganz viel...
Furchtbar.
Also furchtbar im positiven Sinne. Ja. Also eine ganz, ganz lange Mail geschickt, in der er einmal den Podcast 199F Revue passieren lässt für sich.
Paroli laufen
lässt. Und damit sehr, sehr vielen interessanten Meinungen zu uns kommt. Dafür wollte ich einfach nur vielen Dank sagen. Also er hat ja nicht eine Mail geschickt, wenn es sozusagen öffentlich hätte sein sollen. Deswegen will ich jetzt nicht alles ausbreiten. Aber danke in jedem Fall. Ebenfalls danke, das ist ja heute Grüßonkel, ist heute mein Job hier. Mhm. Ebenfalls danke, wollen wir schon mal sagen, II-Kescher.
Ja.
II.Kescher.
Ja.
Und zwar kommen wir da jetzt wieder zum Project Egg zurück. II-Kescher haben uns eine ebenso furchtbar freundliche Mail geschickt, wie furchtbar lang die andere war. Und haben uns jetzt dann nochmal guten Tag gesagt als ta-ta-ta-ta
Band.
Unsere Vorband. Oh, ja. Unser Support quasi.
Ja.
Ist das geil?
Supporter.
Ja, ja, wir werden bei Project Egg in der Tat einen Support haben. Und zwar von den II-Cachern. Wir haben für euch die beiden Songs, die zurzeit verfügbar sind, natürlich in den Beitrag gepackt. Der Schatzsucher-Song und der andere Song heißt Ein langer Weg.
Genau.
Finden wir sehr cool, dass wir da unterstützt werden.
Ja.
Aus Wiesbaden von den II-Cachern. Danke für die nette Mail.
Hm. Ja. Ja, das fetzt.
Deine Vorband. Support klingt aber besser, finde ich. Vorband klingt so wie, die sind nicht so wichtig wie die Nachband. Aber Support klingt wie, ohne die könnten die anderen gar nicht. Und das finde ich auch gut so.
Vorband ist
klingt
so
voll gut.
Vorspiel.
Ah! Das wird Altmännerwitz, wenn man das jetzt aus... das machen wir nicht. Erst in 2 Jahren.
Da kann ich dann nicht mitreden. Also, ne? Du bist ja hier der Ältere.
Na, wir werden ja bald beide 40 und dann.
Nee, mein Lieber. Nee. Mit Sicherheit.
Ich erinnerte mich da irgendwie daran, dass unser Geburtsjahr so unterschiedlich nicht ist.
Also bei mir dauert es noch.
Hallo, ihr Dosenfische. Ich bin die scharfe Chantalle von GC1JG08. Die Zeiten, in denen ich Agenten bei ihren Missionen unterstützt habe, sind leider vorbei. Aber ich habe gehört, ihr sucht noch eine erotische Stimme für eure neue CD. Hier bin ich also, bereit für mündliche Aufgaben jeder Art. Ha, 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 ha. Ich hab ja noch nie von euch gehört, aber ich bin immer knapp bei Kasse und da mache ich fast alles. Außerdem hat der Uwe von cashstation.de euch und eure Musik in höchsten Tönen gelobt. So, jetzt nehmt mich auf euer Casting-Sofa inzwischen dem Küchenstudio und dann sehen wir mal, ob ich eure Anforderungen erfüllen kann. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg bei allen euren Projekten. So, und hier ein paar Sprachproben von mir.
Ja, die Sprachproben halten wir immer noch geheim.
Ja. Chantalle.
Wir sind aber reichlich hin und weg und geplättet.
Kann Spuren von Pferd enthalten.
In diesem Fall von Upigor.
Ja.
Das, was ihr eben gehört habt, der Kundige wird es natürlich erkannt haben, ist von www.cashstation.de, dem
Bastler.
Also wenn wir Papst nicht schon vergeben hätten,
ja,
ne?
Ja.
Dem Meister aller Elektronikspielerei, Basteleien, die so käuflich zu erwerben sind innerhalb der Geocaching-Szene.
Ja. Sehr geil.
Chantal, das habt ihr gehört und wer mitgeschrieben hat, hat ja auch die, die GC-Nummer. Chantal hat ursprünglich mal Agenten auf ihren Missionen begleitet in einem Cache. Das tut sie jetzt nicht mehr, aber dafür war sie oder ist sie jetzt bei uns zu Besuch.
Ja.
Die Chantal.
Und nimmt jetzt auf der Casting-Couch Platz.
Ja. Auf Goldseidels Chirp, der immer noch bei uns liegt. Entschuldigung, Herr Seidel.
Ja, sehr schön. Ja, der Schwarzwaldverein Reichenbach übrigens.
Der Schwarzwaldverein Reichenbach, ja.
Der bietet mehr als Wanderungen.
Lass mich raten, die setzen auf Koordinaten?
Kann man so sagen, ja.
Ja. Diese Wanderschildchen, die sind ja auch schon so ein bisschen oldschool, ne? So weiß, blau, weiß oder weiß, rot, weiß.
Na, der Vorteil ist, sie sind etabliert, weil genormt. Ne? Mhm. Das ist ja immer ganz wichtig in Deutschland, dass sowas genormt ist.
Aber also. Koordinaten ja Gott sei Dank auch.
Ja, aber damit kann ja Lieschen Müller im Zweifel noch nicht um.
Stimmt.
Mhm. An die Schilder hat sie sich gewöhnt. Naja. Nee, der Verein macht jetzt auch, also, ne?
Reichenbach?
Genau, der Schwarzwaldverein Reichenbach.
Reichenbach-Fall?
Geocache
Sherlock Holmes?
Der Angebote. Hä?
Nein, es gab da jetzt diese fantastische Neuverfilmung von Sherlock Holmes.
Ja.
Und heißt da nicht eine Folge der Reichenbach-Fall? Und zwar angelehnt an das Original Sherlock Holmes. Da ist ja, weil ich mich erinnere, Endkampf mit Professor Moriarty und Sherlock Holmes Wasserfall tot.
Mhm.
Wasserfall, weil dann konnte er wieder auferstehen.
Ja, irgendwas mit Reichenbach war, ja, das, da kann ich mich auch dran erinnern.
Ne? Und ich glaube, in der Neuverfilmung gibt es jetzt, da haben sie das dann ein bisschen, natürlich wie alles, ein bisschen durch den Wolf gedreht. Und da gibt es dann, glaube ich, eine Folge, die heißt Der Reichenbach-Fall.
Das kann durchaus sein.
Aber googelt parallel.
Wikipediat gerade.
Wikipediat.
Wie heißt denn hier die Schauspielerin von dem Assistenten da?
Die Schauspielerin von dem Assistenten.
Naja, von also Watson.
Ja, das ist ein er.
In der Neuverfilmung doch aber nicht.
Doch, in der Serie schon. Also in der BBC-Verfilmung? Du meinst die Filme, ne? Die von diesem Heini hier, der so einen schicken Namen hat.
Ich meine jetzt die Serie.
Die BBC-Serie.
Weiß ich.
Da spielt aber ein Mann, den Watson.
Hier.
Und der ist ehemaliger... Kriegsfussi.
Lucy Liu.
Ja, das ist doch aber das. Hä? Wir reden doch nicht über vier Fäuste für ein Halleluja, nein, drei Engel für Charlie.
Die ist schon, also, ne?
Ja, ohne Frage, aber.
Also, auf der Casting-Couch hätte die auch Platz.
Aber die hätte nicht so eine schöne Stimme.
Nee, das stimmt. Hallo.
Ne? CD. Das ist mein Lieblingspassage. CD.
Ha, ha, ha.
Ja, sie lacht sehr echt.
Ja.
Ihr glockenhelles Lachen klingt sehr echt.
Oh, nee.
Du, EW742 kennen wir schon eine ganze Weile, ne?
Ja.
Jetzt haben wir auch EWD kennengelernt.
Ja.
Und das ist keine unseriöse Finanzdienstleisteragentur.
Oh, nee. EWD hat nämlich, heißt nämlich?
Elbe-Weser-Dreieck.
Nämlich.
Küstenmoor und Geest.
Ja. Und da geht es nämlich um die mittlerweile, wie soll ich sagen, sehr populäre.
Das hast du charmant ausgedrückt.
Sehr populäre, sehr, sehr populäre quasi Nordseetaufe Reloaded. Oder kann man sagen, ne? Nordseetaufe Reloaded? So.
Sie haben sich so viel Mühe gegeben, so 2.0? Schicken Namen zu finden. Ja. Da muss man ja nicht noch eine Metapher für finden.
Doch, eine Umschreibung. Von den Machern von, jetzt neu,
ja.
Helgeoland.
Und Helgeoland ist ja mittlerweile auch deutlich über die Nordseetaufe hinausgewachsen.
Das stimmt, das stimmt.
Gar nicht so sehr in der Personenzahl, sondern auch in der Form der Organisation.
Ja. Also, ihr wisst bestimmt noch nicht, was Helgeoland ist, deswegen klären wir mal kurz auf. Wisst ihr natürlich, da geht's mit dem Schiff wieder auf die raue See und diesmal nicht nur auf irgendeine Hallig, sondern nach Helgoland. Ich hätte fast gesagt nach Helgeoland.
Also, ja, man gewöhnt sich schnell dran.
Genau. Ein ziemlich großes Event mittlerweile mit allerlei Rahmenprogramm, wenn man so will. Also ich habe gehört von Krabben, die es wirklich sowas von fangfrisch dann auf dem
aus Marokko?
Nein, aus der Nordsee.
Ja, die aus Marokko kommen, damit man sie essen kann.
Nein, die ich glaube von der Adlerreederei per Hand einzeln aufs Schiff gebracht.
Dafür wird. Halten die sich so ein paar Adler, daher auch der Name.
Jedenfalls, da ist eine ganze Menge auf die Beine gestellt worden. Und es ist ja auch so, dass die Karten sehr begehrt sind. Und Kescher aus Köln, glaube ich, sind das. Elbe-Weser-Dreieck da, die Geschichte. Jedenfalls fährt irgendwie...
Ich glaube, die hauen uns.
Nee, warte mal. Es fährt
also hier sind die Bremer Stadtmusikanten.
Ja, warte mal. Es fährt auf jeden Fall irgendwie ein Bus auch aus Köln irgendwie so in die Richtung und so eine Sachen. Und es gibt jetzt noch eine weitere Möglichkeit für jene, welche noch keine Karte abbekommen haben sollten. Und jetzt du?
Genau, und jetzt ich, nämlich Elbe-Weser-Dreieck hat organisiert eine Fahrt nach Helgeoland. Und zwar am Sonnabend, am 13.04.2013 um 9.30 Uhr geht es los mit Nordseetaufe Cruise 2013 Helgeoland. Los geht es für 26 Euro von Cuxhaven. Wenn ich das richtig sehe, am 17.02., ist ja nur auch schon ein paar Tage her, waren 62 Karten verkauft, 38 noch zu haben. Wenn ihr euch also beeilt, seid ihr vielleicht dabei. Die Karten selber gibt es dann unter www.gc-tours.de. Fahrkartenausgabe 9.30 Uhr, Abfahrt 10.30 Uhr, 13 Uhr Ankunft in Helgoland. Kein Ausbooten, sondern richtig vom Boot auf den Anleger. Boarding dann um 15 Uhr für die Rückfahrt. Um 16 Uhr legt das Schiff ab. 18.30 Uhr wieder zurück in Cuxhaven. Das Ganze, wie gesagt, für 26 Euro. Das Event gibt es gratis auf Helgoland dazu.
Genau, und das ist nicht irgendwie eine Alternativ- oder Gegenveranstaltung. Im Gegenteil, es ergänzt die Helgoland, weil, wie gesagt, ja auch die Karten sehr schnell vergriffen waren. Von daher kann man durchaus mal einen Blick riskieren, sofern man noch kein Ticket bekommen hat. Man darf auch das offizielle Event dann damit loggen. Also wir haben uns da eben nochmal bei Alex Schweiger rückversichert. Es ist wirklich so.
Klar, weil das Event ist ja ganz klassisch Geocaching-Event. Öffentlich, sieh einfach zu, wie du da hinkommst. Ja. Und ist dieses Event nicht jetzt auch noch verlängert worden?
Das zum einen und zum anderen steht auch noch eine vermutlich etwas größere Überraschung ins Haus. Da sind wir noch gebeten worden, die Klappe zu halten, was uns für gewöhnlich sehr schwer fällt. Aber an der Stelle ist es
versprochen.
Genau, erstens versprochen und zweitens, wenn man da die Pferde schäumt.
Hatte Sperrfrist.
Genau. Auf jeden Fall da.
Aber es hat nichts mit uns zu tun, kurz.
Nö.
Also, das nur kurz, genau, nicht, dass jemand auf die Idee kommt, richtig.
Das hat was mit der Veranstaltung zu tun. Es gibt im Übrigen sehr schön zusammengetragen nochmal die Geschichte der Nordseetaufe mit den Informationen zur Nordseetaufe Helgeoland unter nordseetaufe.com.
Weißt du, woran ich gedacht habe, als ich das gelesen habe? Ich habe gedacht, der Herr Schweigert ist clever. Er versteht nämlich.
Hast du gedacht, ist er?
Ja, ist er sowieso. Aber der bestimmt nicht nur die Zukunft, indem er also jetzt Events macht, sondern der macht das so ein bisschen so wie Stalin, weißt du, der dann anfing, so aus Fotos Leute rauszuschneiden und so. Also er bestimmt auch die Vergangenheit, indem er selber eine Chronik quasi eröffnet. Also wenn jemals irgendwann in vielen Jahren Menschen versuchen, das zu rekapitulieren, was da damals passiert ist, dann können die natürlich die einzelnen Geocaching-Blocks abklappern, die von den einzelnen Touren berichten. Aber werden sie ja nicht tun, sondern sie sind ja faul, ne? Und deswegen werden sie einfach auf einer Seite nachgucken. Und damit hat Herr Schweigert jetzt auch die Deutungshoheit über die Vergangenheit und die Historie der Nordseetaufe erlangt. Mhm. Clever.
Ja. Und während man auf nordseetaufe.com nochmal die letzten Events auch so ein bisschen Paroli laufen lassen kann, ich finde das zu schön.
Ich weiß.
Gibt es natürlich auch und gab es auch schon in den letzten Tagen Hinweise an die Cache-Owner, die Caches auf Helgoland haben, mit einem sehr sinnvollen Vorschlag. Wir werden eigene Logbücher sowie Ersatzlogbücher mitbringen und diese in der Nähe eurer Caches bereithalten. Die vollen Logbücher werden wir auf der Insel deponieren, euch dann die Koordinaten senden, weil es natürlich davon auszugehen, bei den Massen an Leuten wird spätestens eine Viertelstunde nach Ankunft auf Helgoland das erste Logbuch ist voll gelockt. Und das muss ja nicht sein. Also auch daran ist gedacht worden, damit die Caches nicht irgendwie in einem hundsmiserablen Zustand und verbrannt an dem Wochenende dastehen.
Insofern hatte ja auch Herr Schweigert darum gebeten, dass bitte, bitte die Owner ihre Caches liegen lassen sollen und nicht deaktivieren sollen, bitte.
Genau.
Also sie werden für die Pflege sorgen und da wird dann keinem ein Nachteil entstehen und im Gegenzug einfach nett sein, nicht deaktivieren.
Auf der Seite nordseetaufe.com sind die Videos oder sind Videos zu finden von der Nordseetaufe 2012 im Director's Cut zum Beispiel oder auch vom Paddling-Weitwurf im ersten Jahr, wo es die offene Klasse gab, also von 2010.
Da lese ich ja immer sehr gern deinen Namen.
Das war aber nicht offene Klasse, darauf wollte ich gerade hinaus. Und es ist auch der Pokal abgebildet mit dem ersten Universumsmeister. Und ich finde es sehr schön, das gerade vor mir zu sehen. Zumal das am 24.10.2009 war.
Ne? Und, ja, ich war am Bodensee, Urlauben.
Genau.
Und du warst ordnungsgemäß
die
Dosenfischer bei der Nordseetaufe vertreten und gleich mal verewigen.
45,50 Meter mit Gegenwind.
Ja, und du bist jetzt in der Reihe derer, die dort drauf graviert sind, ja auch nicht der Schlechteste, ne?
Nein. Also der fiese Friese hat 2010 nochmal 47,62 Meter, aber mit erheblich Rückenwind ja auch geworfen. Und die aus 2011, 2012 fehlen hier noch, aber das waren auch unlautere Bedingungen dann beim Wettbewerb. Also von daher kann man schon...
Na, es waren manche auch sogar deutlich unter 40 Meter. Und da wiederum kann man aber auch sagen, die hatten natürlich auch einfach...
die hatten auch Rückenwind, total.
Gegenwind.
Nee,
fiesen
Rückenwind.
Gegenwind.
Ja, ja.
Du hingegen hattest ja eine Möwe abgerichtet oder irgendwas ähnliches, ne?
Du hast doch letztes Jahr auch mitgeworfen.
Ich war gut.
Ja?
Ja,
und?
Ich war echt
gut. Stehst du auf dem Pokal drauf?
Nee, natürlich nicht.
Naja.
Ich war noch nicht mal so gut, dass ich irgendwie weiter vorne gelandet bin, aber gefühlt war ich gut.
Das soll ja nur dein Paddling weiter vorne landen.
Gefühlt war ich gut.
Ja. Ja, ihr merkt schon, auch wir schwelgen natürlich in Erinnerungen, wenn es um die Nordseetaufe geht. Das wird euch vermutlich auch so gehen, wenn ihr mit nach Helgeoland gefahren seid. Die brandheiße News wird wahrscheinlich vielleicht heute noch, vielleicht morgen, vielleicht übermorgen das Licht der Welt erblicken und dann werdet ihr staunen.
Wir haben schon wieder was Neues.
Wir haben schon wieder was Neues? Was haben wir denn Neues? Technik?
Wir sind informiert worden.
Dann will ich es nicht hören.
Ach so. Wir sind informiert worden.
Na dann sag mal.
Geheim. Mhm. Kannst du dich an den Gründel erinnern?
Natürlich kann ich mich an den Gründel erinnern.
Ist ja ein Standardwerk zum Geocaching.
Ja.
Mehreren Auflagen bereits erschienen.
Ja. Ich kann mich auch an den Autor erinnern. Den haben wir nämlich, ich glaube, das erste Mal tatsächlich so in echt haben wir getroffen, glaube ich, in Leipzig.
Also mit Reden in Leipzig,
ja. Mit Reden in Leipzig. Sehr, sehr nett.
Mails gab es vorher schon, aber mit Reden.
Sehr, sehr nett.
War es nur Leipzig.
Ja. Also es war ja schon klar, ich meine, ne, wenn man so ein Standardwerk der deutschen Geocaching-Szene schreibt und.
Das ja nicht zu Recht von den Geocachern den Namen der Gründel, nicht zu Unrecht von den Geocachern den Namen der Gründel bekommen hat.
Der Gründel, genau.
So ähnlich, und ich werde nicht müde, es zu betonen, wie. Das Standardwerk zum Altertum, ne, zur alten Geschichte, der Pauli.
Ja.
Ne, oder der Brockhaus, das Standardwerk der Lexika, der Brockhaus.
Oder das Telefonbuch.
Ja. Oder eben. Der Gründel.
Genau, der Gründel. Ja.
Scheiße. Kennzeichen.
Bin raus.
Ja, oh Mann, ich komme ganz von der Botschaft ab. Weißt du, was die Botschaft ist?
Nee.
Da hier wird jetzt Teil 2 im März.
Vom Gründel jetzt aber.
Ja, nicht ja. Von den gelben Seiten. Du bleib mal ein bisschen da so ein bisschen ja. Vor.
Ich will nicht so laut ins Mikro lachen. Oh Gott.
Ja, also Version 2 des Gründel ist im Werden.
Ja.
Da hat sich der Herr Gründel ganz kompetente Hilfe an seine Seite geholt. Wir wollen es nicht Hilfe nennen, wir wollen es Unterstützung nennen. Wie heißt denn Steven verdammt nochmal als Casher? Wo ist denn jetzt mein Loch im Kopf? Also mein Loch im Kopf ist groß. Steven, du weißt ja, ne?
Steven. Also, Steven, ihr wisst ja, Steven. Also,
Steven, Leipzig.
Leipzig,
Steven. Orga.
Verdammt,
Messe.
Den Namen weiß ich jetzt auch
Steven.
Nicht.
Steven. Mit seiner reizenden
ja.
Frau.
Ja,
und die sind Peter. Zusammen, genau, und die sind zusammen.
Ziemlich nett.
Total. Ja. Aber so heißen die nicht.
Nee.
Also jedenfalls hat Steven mitgeschrieben am Geocaching 2 und da geht's rundrum um Mysteries.
Ja.
Also bei Tradis wäre das Buch auch zu dünn, glaube ich. Hingehen, Dose öffnen.
Ja. Naja, komm, also das ist ja schon ein bisschen mehr, aber das ist natürlich spannend und im März kommt es raus, das heißt, man hat höchstwahrscheinlich den Winter oder die Zeit seit Leipzig. Steven braucht ja, glaube ich, auch mal Beschäftigung.
Wahrscheinlich.
Ne? Und wenn Leipzig vorbei ist, was mache ich denn jetzt als nächstes? Und da haben sich zwei zusammengetan und tatsächlich den Gründel 2 geschrieben.
Vorgelegt.
Genau.
Wir sind natürlich sehr gespannt auf ein Zwinker-Zwinker-Rezensionsexemplar und würden uns dem dann nochmal genauer widmen, wenn es soweit ist.
Ja.
Hast du das mitgekriegt, dass Mecklenburg einmal in den Fokus der deutschen Geocacher-Welt, zumindest auf Twitter, gerutscht ist? Sogar dein, um genauer zu sein, dein geliebtes Rügen?
Nein.
Doch.
Wieso?
Volle Pulle. Da hat einer einen Powertrail gelegt. Entlang der B96.
Ja, die kenne ich.
Ja, da hat er gemacht. Und hat dabei aber, wie soll man sagen, den Reviewer nach Strich und Faden beschissen.
Revier.
Ja. Aber ist heute für die Galopping-Gags zuständig. Oh,
die sind nicht mehr running. Ja. Und inwiefern? Also ich meine, wie kann man denn da...
er hat den nicht als Tradi-Trail offenbar ausgelegt, sondern als Mystery-Trail.
Ja.
Man hat sich dann quasi auf Grundlage, wenn ich es richtig gesehen habe, einer herunterzuladenden Datei die Koordinaten genommen.
Okay.
Und der Abstand der Dosen zueinander, der war auf alle Fälle im letzten Drittel, so wie die ganzen Logger hier schreiben, wahrlich nicht mehr regelkonform.
Okay.
Also deutlich unter 161 Meter.
Aha. Und wie ist das beim Reviewen durchgegangen? Also er hat falsche Koordinaten angegeben oder wie?
Genau, er hat einfach nach Strich und Faden den Reviewer beschissen.
Und wie viele Caches waren das?
Ja, das habe ich jetzt gerade nicht so richtig auf dem Schirm, aber nicht ganz so wenig.
Aha.
Also schon 1 bis 125.
Ach du Scheiße.
Genau, Ronjas Geburtstagsrunde 1 bis 125. Echt, das ganze
das
Programm.
Das heißt, die sind alle reviewed worden, 125 Caches?
Genau, da hat Onkel Fedja 125 Mal bestimmt mehr als einen Klick gemacht.
Ja, und dann?
Am Ende dann wieder.
Mindestens einen Klick. Und wie ist es aufgefallen?
Ja, ich lese mal kurz, da wird ja Onkel Fedja jetzt nichts dagegen haben, er hat es ja nicht umsonst im Forum öffentlich gepostet. Ne? Leider musste ich heute eine Serie auf Rügen ins Archiv schicken, Ronjas Geburtstagsrunde. Abgesehen, dass ich für das Prüfen der Caches eine halbe Nacht gesessen habe, wo ich zwei Tage vor meinem Urlaub auch was anderes hätte machen können, bin ich einfach erschrocken über die kriminelle Energie, mit der hier Fehlinformationen so für mich aufbereitet wurden, dass sie nicht auffielen. Eine zweite Enttäuschung, die Begründung. Zitat, leider habe ich auch in einigen Foren nachgeschaut, auf was man achten muss und wie man einen Caches am besten legt. Dabei wurde das Tricksen mit Koordinaten fast als normal beschrieben.
Oh, 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 oh.
Aus diesem Grund habe ich mir nichts weiter dabei gedacht.
Oh.
Und dann hatte ich bis heute, schreibt Onkel Fedja jetzt wieder, und dann hatte ich bis heute kein NA-Log, obwohl etliche auch erfahrene Cacher die Caches schon gemacht hätten und die Abstände teilweise unter 20 Meter waren.
Oh, 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 unter 20?
Ja. Sodass noch nicht einmal immer klar war, welche Dose man gerade gefunden hatte. Heftig, oder? Sowas, ich meine, kriminell ist jetzt vielleicht nicht ganz das richtige Wort.
Ja, aber also es ist ja schon irgendwie.
Also wir reden ja nicht über, wir reden ja nicht über Rechts, über wie sagt man jetzt, juristische Umstände oder justiziable Umstände. Aber natürlich, da ist eine enorme Täuschungsabsicht dahinter gewesen.
Eieieiei.
Naja, und nun geht halt der ganze andere Kram los. Ne? Jetzt gibt es also eine intensive Diskussion darum, ob man seine Logs in den Cache, so man sie denn gefunden hat, löschen soll oder in Notes umwandeln soll.
Ja.
Ne? Also was jetzt zu tun ist, der eine sagt, nee, komm, wir haben da viel Kraft drauf verwendet und wir sind da echt durch und wir haben uns jeden Punkt hart erarbeitet. Steht egal, wie da die Abstände waren. Die anderen sagen, nee, damit will ich nichts zu tun haben.
Scheiße.
In eine Note mit meinem Punkt. Ja, heftig. Da ist Mecklenburg einmal so richtig zum Nabel der Cacher-Welt geworden. Kurzzeitig.
Ja, also vielleicht hat sich auch jemand gelegt, der jetzt unbedingt wollte, dass eine glatte Zahl der veröffentlichten Caches weltweit erreicht wird.
Was willst du denn damit sagen? Ach so, weltweit, gut. Hm? Ich dachte, bei glatter Zahl wolltest du irgendwie auf mich anspielen. Nee, ist ja gut.
Steht da nicht jetzt irgendein Jubiläum ins Haus?
Ja, wie 400 Milliarden Caches.
Nee, wie viel waren es denn?
2 Millionen.
2 Millionen.
2 Millionen. Gibt es ein sehr beeindruckendes Video von Groundspeak, wo sie mal in so einer in der Zeitleiste deutlich machen, wie sich das entwickelt hat. Ne? Also man sieht die ersten Caches auftauchen. Sehr, sehr geil übrigens. Flop in Deutschland.
Ja.
Ne? Also ja. Amiland, Australien, Deutschland.
Mhm.
Zack.
Rügen.
Und dann geht's richtig los.
Ja.
Und dann siehst du eben, wie so ab 2008 spätestens, aber in Deutschland dann 2010, 2011 so richtig die Wumme kommt. Und dann ist alles voller Caches.
Ja, das ist natürlich irgendwie... Jetzt werden natürlich auch die Kritiker wieder kommen und sagen, ja, von den 2 Millionen sind ungefähr 1,8 Millionen
Müll. Geomüll.
Genau. sicherlich auch nicht ganz verkehrt von der grundsätzlichen Annahme, aber...
Ja, vielleicht Hälfte nicht, aber jetzt mal eine ernsthafte Zahl. Was ist denn bei 2 Millionen? Wie viel ist jetzt Geomüll im Sinne von kein schöner Ort, keine schöne Dose, keine schöne Spielerei, keine Elektronik?
Naja, keine Elektronik ist für mich nicht automatisch nicht schön.
Ja, aber hat... Nein, im Sinne von hat gar nichts Besonderes.
Ja.
Diese Morsix-Regeln, ne? Also...
Ja. Naja, das ist die Frage, was wir als weltweit kann man es immer schlecht einschätzen, aber was man so als Basis nimmt, wenn man mal so Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern, keine Ahnung, nimmt, so ich glaube 50% kann man sich sparen, oder?
Das ist, finde ich, recht hoch gegriffen.
Also für Schwerin nicht. Also Schwerin, behaupte ich mal, hat sehr viele sehr, sehr schöne und sehr gute Caches.
Ja, weil die Orte halt es immer wieder rausreißen. Ja, ne? Genau. Selbst wenn die Dose nichts Besonderes ist, dann hast du hier einfach so viele schöne Orte, dass das irgendwie dann doch funktioniert.
Ja.
Hier in Schwerin würde ich vielleicht sagen 60-40. Hamburg ist es sicherlich extrem verschoben. Im Ruhrpott ist es sicherlich extrem verschoben. So in Ballungsräumen.
Ja,
und dann je kleiner, desto besser die Quote, wäre jetzt meine Theorie. Also je abgelegener, in Anführungsstrichen,
so ein Gebiet ist. Rügen ist schon nicht so zentral. Und ich meine, da hast du wahrscheinlich jetzt eine hundsmiserable Quote gerade, ne?
Naja, die ist ja jetzt wieder geklärt.
Ja, ja. Aber ich meine, das wird auch nur ein Beispiel sein, was mal in Anführungsstrichen aufgeflogen ist. Vermutlich gibt es, also ne, wenn Onkel Fedi ja schon schreibt, da waren ganz viele Cacher, auch erfahrene Cacher, die halt nicht NA gelockt haben, obwohl es unbedingt hätte sein müssen. Ist, glaube ich, die Dunkelziffer bei solchen Sachen schon sehr hoch.
Tja, 2 Millionen Geocaches.
Ja.
Hast du die Cache-Uhr dir mal angeguckt, wo sie jetzt ist?
Nee.
Die hast du nicht am Arm, die ist im Internet. Nee,
so glatte Zahlen weißt du ja. Ist ja nicht.
Ach so, interessiert dich nicht, weiß ich ja. Aber
mein Ding,
noch ist sie ja nicht gerade. Noch sind es ja 1.997.900 irgendwas, glaube ich. Das glaube ich. Ich habe jetzt hier gerade keinen Browser vor mir. Das
entspricht ja fast meinem Punktestand bei Ingris.
Oh, Mann. Mann.
Ja, Mecklenburg-Vorpommern dann plötzlich im Scheinwerferlicht, also Rügen. Naja. Ein schwarzer Tag für Mecklenburg, glaube ich, hieß das, ne? Obwohl es eigentlich ja Vorpommern ist.
Ist Rügen Vorpommern?
Ja.
Okay.
Ja, ich hab jetzt in Stralsund übrigens festgestellt, die haben ja ein neues Kennzeichen. Ich habe mir immer gedacht, was machen so viele aus? Also
nicht HST?
Nee.
Sondern,
weißt du es noch nicht?
Ja, ich habe nie drauf geachtet.
Der ist ja jetzt auch wohl relativ
ja, ja,
mit dieser Kreisgebietsreform und die können sowieso über
alle jeder kann, wie er will, ja, ja.
Aber Wunschkennzeichen gehen ja nicht. Also, dass du so wie in Amiland, ne, das, also bei dir zum Beispiel Sandmann oder so, geht ja nicht. Aber es darf ja jeder Pupslandkreis jetzt irgendwie sein selber machen. Die haben jetzt VR.
VR?
VR.
Bei V muss ich ja immer Villingen-Schwenningen denken.
Nee, Vorpommern-Rügen.
Ja, okay.
Also, die haben jetzt HST.
Ne? Ja.
Dann haben Rüg, gibt es ja auch noch, glaube ich. Dann dieses VR jetzt. Und im Umland ist dann noch NVP.
Puh, ja, die vor dem man sich in Acht nimmt.
Genau, ja. Nee, und ich denke immer, was ist denn hier mit VR und so? Und sagt eine Kollegin, dann weißt du doch nicht, die haben hier neue Kennzeichen. Nee. Ja, der weiß überhaupt gar nicht mehr, woher die Leute kommen.
Nee, also ich glaube, hier in Westmecklenburg werden wir nachher, oh, eine Kollegin hat es heute gesagt, die Zahl, 12, 13, nee, 10, also vergleichsweise viele verschiedene Kennzeichen haben.
Okay, ja.
Nachdem wir im Moment ja... Also
Lup, was vorne steht jetzt.
Ja, ja. Also Lup kommt neu dazu.
Ja, ja.
Ludwigslust und Parchim. Mhm. Lup.
Also ein Quatsch.
Ne? Das U gehört auch nicht zu Ludwigslust, weil dann hätte Ludwigslust ja zwei Buchstaben.
Ja.
Ne? Deswegen Ludwigslust und Parchim. Lup.
Mhm. Haben sich bestimmt auch lange drüber in Arbeitskreisen diskutiert, ob es Lup oder Pull heißen soll.
Ja, wobei Pull ist vielleicht einfach schon weg wegen Pullach.
Ja,
aber... Also ich bin nicht sicher, aber
könnte. Nee, aber trotzdem, man hätte ja auch mit denen verhandelt, dass sie das abgeben. Ja, also...
Ja, aber doch nicht ausgerechnet Pullach.
Ja,
die haben schon den BND abgeben müssen.
Disziplinäre Arbeitskreise braucht man dafür.
Die haben ja schon den BND
da abgeben. Auch dann einer vom DRK dabei sein und von der Wasserwacht. Ne? Und, oh, ja.
Und der Karnevalsclubs-Vorsitzende.
Ja, ja. Das sind mir sowieso die Liebsten hier in Mecklenburg und Vorpommern. Ja, aber VR, also wenn ihr jetzt VR seht, ist das nicht irgendwie Virtual Reality, sondern es ist Vorpommern-Rügen. Ja, sehr schön. Fand ich berauschend.
Wir drücken uns, ich weiß nicht, ob man es merkt, jetzt hier schon die ganze Zeit um ein Thema rum, das insofern nicht so gut in unseren Podcast passt, weil wir ja in der Regel guter Laune sind und das auch sehr schätzen, guter Laune zu sein.
Ja.
Jetzt aber ist mal wieder was passiert, mal wieder muss man ja sagen, Kescher ist schwerst muss man auch sagen, verletzt worden beim Sturz vom Schornstein, war also auf einem Gelände, das man getrost Lost Place nennen darf. Und ist da leider nur noch vom Krankenwagen mit einer Trage wieder rausgetragen worden.
Mhm.
Ist ja durch alle Medien gegangen, also ihr habt sicherlich mitgekriegt. Verweisen möchten wir vor allem auf die Seite von Upigor.
Ja.
Da gibt es ein Statement des Owners, dass wir beide, da haben wir vorher kurz uns abgestimmt,
ja, für
so das Entscheidende in diesem Fall halten.
Mhm.
Ansonsten geht es uns natürlich wie allen, wir wünschen den Betroffenen halt alles Gute. Soll wieder auf die Beine kommen, hoffentlich. Puh.
Jo. Ja, schwierig jetzt gerade
ja, den
Wechsel hier zu.
Ich glaube, Profis haben dann immer so eine Musik oder so.
Ja, 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 genau.
Irgendwas jingeln oder so.
Ja. Ich habe noch was gefunden auf dem Blog von spike05.de und zwar geht es dort, und das tickert er ja auch schon unter anderem auf Twitter sehr zur Erheiterung der mitlesenden Follower durch, neue Earthcache-Regeln, die seit dem 01.01. gelten und die wesentlichsten Änderungen in im Regelwerk zu Earthcaches heißen da, Fotos dürfen zu welchem Zweck auch immer nicht mehr gefordert, sondern nur noch erbeten werden. Dies gilt auch für Fotos, die eine Aufgabe oder eine Beobachtung dokumentieren sollen. Wenn wir uns erinnern, ist es an vielen Stellen so gewesen beim Earthcache, um zu dokumentieren, du warst da mit deinem GPS-Gerät oder nur dein GPS-Gerät irgendwie an diesem Ort mit dem entsprechenden Earthcache-relevanten Gegenstand dort abzulichten. Soll nicht mehr Pflicht sein, darf nicht mehr Pflicht sein, sondern nur noch fakultativ, wie das so schön heißt. Eine weitere Änderung, Autoresponder, die Richtigkeit einer Aufgabe überprüfen, sind nicht mehr zugelassen. Autoresponder so sind insbesondere so bei Earthcache sind immer mit Aufgaben verbunden und bei einigen Earthcaches haben die Owner das halt so gemacht, dass die Lösung dieser Aufgaben eine E-Mail-Adresse ergab und wenn man dort eine Mail hingeschickt hat, kam per Autoresponder dann halt zurück, alles gut, darfst jetzt loggen. Das wird auch nicht mehr sein. Dann, es darf nicht verlangt werden, dass die Antworten an eine bestimmte E-Mail-Adresse gesandt werden müssen. Es muss dem Besucher offenstehen, die Antworten via Profil bei geocaching.com zu versenden, damit der Besucher eine Weitergabe seiner E-Mail-Adresse ausschließen kann. Das halte ich für halbwegs nachvollziehbar unter dem Aspekt Datenschutz, wobei man kann auch das Thema Datenschutz immer wohl anführen, um irgendeine Änderung zu rechtfertigen. Und die vierte Änderung, Aufgaben ohne geologischen Hintergrund, die allein dem Ortsbeweis dienen, sind nicht zulässig. So. Die zwei letzten halte ich jetzt schon nicht ganz so dramatisch. Die beiden ersten und insbesondere die erste Änderung finde ich schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir nicht so richtig erklären, was der Grund für diese Änderung ist. Nur um etwas zu verändern, macht man das ja in der Regel nicht, sondern muss ja irgendwie einen Auslöser gegeben haben. So ganz klar ist mir das nicht. Ich glaube auch, dass die gestandenen mit diesem Regelwerk nicht unbedingt so, mit diesen Änderungen im Regelwerk nicht so unbedingt glücklich und zufrieden sind. Das war auch in den einschlägigen Kanälen schon nachzulesen. War übertrieben und überspitzt wurde so das Ende von Earthcaches ja auch vorhergesagt damit, ne? Weil ein Earthcache ja damit irgendwie dem quasi normalen Regelwerk unterliegt. Du warst da, kannst loggen, fertig. Ja, und es ist halt nicht mehr. Oder du musst dir halt schon sehr viel einfallen lassen, um das doch noch in dieses Thema Aufgaben oder wie auch immer zu bekommen. Also das ist schon, ja, finde ich schon eine sehr wesentliche Änderung, ehrlich gesagt.
Naja, vor allem, weil es ja unglaublich viele bestehende Earthcaches betrifft. Also ich weiß nicht mehr, wie viel von denen, die ich gemacht habe, prozentual so eine E-Mail-Adresse zum Beispiel
wobei, erfordert, da bin ich mir nicht
fand
sicher,
ich immer großartig.
Ob bestehende Earthcaches geändert werden müssen, weil üblicherweise hatte Groundspeak ja dann bei solchen Sachen auch immer gerne dieses Grandfathered-Merkmal. Ne? Also das ist ein Cache, der war vor Änderung da, deswegen darf der auch noch so bleiben.
Ja, wobei also sie das aber doch auch bei Logbedingungen, da wurde auch rückwirkend gearbeitet.
Ja, stimmt. Ja.
Ne, als gesagt wurde, du darfst nicht mehr Fotos fordern als Logbedingung.
Ja.
Das ist ja jetzt im Prinzip auch eine Angleichung.
Ja. Also ich habe Earthcaches ja auch, nicht Earthcaches jetzt so fokussiert, dass ich nur Earthcaches gemacht habe, sondern wenn einer dabei war, war einer dabei. Ne? Es war in Anführungsstrichen ein Cache wie jeder andere. Das stimmt nicht von der Ausrichtung, aber von der Art und Weise, wie ich da rangegangen bin schon. Von daher kann ich das nicht so richtig einschätzen, aber ich finde so eine gravierenden Änderungen in den Regeln immer so ein bisschen problematisch, wenn es dafür keine, ja, also, ne, wenn man zum Beispiel jetzt das Thema hier, wo darf ein Cache liegen und sowas, ne, das hat ja jetzt alles, das ist ja auch lang hergebetet worden, warum das jetzt diese Änderungen, warum es diese Änderungen gibt und so weiter und so fort. Bei der Geschichte ist es mir so ein bisschen fern, ehrlich gesagt.
Also es betrifft mich nicht ganz so sehr wie andere Dinge, weil ich Earthcaches eigentlich, also ja, ich habe sie fast immer dann irgendwie mitgenommen, zumal ich auch oft mit Leuten unterwegs war, die Earthcaches wichtig finden.
Ja.
Aber für mich persönlich fehlt da einfach die Dose.
Ja.
Und es waren jetzt auch nicht so viele Earthcaches dabei, wo ich gesagt hätte, oh, die sind mir aber so nachhaltig in Erinnerung geblieben, weil sie sowas Besonderes waren.
Mir schon. Also zum Beispiel hier dieses ich baue mal oder ich bilde dieses hier, was Jerome Dex, der das hier gebaut hat?
Ja, wo du
in Langkauer Bergen,
genau, wo du die glaziale Serie nachbauen musst.
Ja, so, also daran erinnere ich mich immer noch. Ich habe es ja nie gebaut, aber an den Earthcache erinnere ich mich halt. Also das war halt schon was Besonderes.
Ja, das war aber auch eine hübsche Aufgabe. Also die war ja auch mal wirklich was anderes.
Ja.
Ansonsten, ich überlege gerade, ja, ich habe speziell auf meiner Fahrt Richtung Österreich mal so eine Schlucht erkundet. Da gab es einen tollen Earthcache, aber die hätte ich wahrscheinlich auch so erkundet. Ja, weiß gar nicht so recht. Also richtig überwältigende Earthcaches, die mich dann auch irgendwo hingeführt hätten, wo ich unbedingt hin muss, sind mir jetzt nicht erinnerlich.
Ja.
Und in letzter Zeit im Gegenteil. Eher so Nichtssagende. Ne, also diese seltsame Tongrube zum Beispiel bei Goldberg, ich weiß nicht, ob du die kennst.
Nee.
Da ist halt mal Ton abgebaut worden. Das ist jetzt aber nicht, weißt du, das haut einen nicht so von den Socken.
Von C auf G.
Giss.
Okay.
Zwischenstufe.
Ja. Mich vertan, ja.
Ja. Nö. Also, aber trotzdem, das mit, also speziell das mit dem Autoresponder fand ich immer eine sehr nützliche
Variante. Ja, auch das mit dem Fotolog, das ist halt irgendwie, ne, ja auch nochmal diese. Und es ist immer, ich finde es immer ein bisschen befremdlich, wenn es, also ne, mir geht es jetzt gar nicht so sehr um die Sache, aber die Art und Weise dann. Also wenn es jetzt für mich nachvollziehbar keine Erklärung gibt, warum ist das jetzt tatsächlich so maßgeblich verändert worden, einfach nur um das Spiel zu verändern, macht man sowas eigentlich nicht. Ja, also diese Spielmechanik.
Tja. Nee, erklärt sich mir im Moment auch nicht. Mhm. Aber ich habe was Schönes gelesen, vielleicht, ja, um so hier dann den Schlenker hier zu machen.
Ich habe übrigens auch was Schönes gelesen, ein Kochbuch.
Und hast du auch was gemacht daraus? Kochbuch
für Nerds. Hatte ich das schon mal erzählt?
Nee, nein.
Ja.
Das war Molekularküche wahrscheinlich, oder?
Nee, das hat Frau Ishtar übersetzt, das Buch.
Ach.
Mhm. Ja? Soll ich dir mal was daraus vorkochen?
Ja, natürlich.
Kochen für Geeks heißt das Buch.
Mhm.
Ja. Ist ein Taschenbuch, sieht nicht nur sehr schön aus, sondern hat auch echt Knallersachen da drin.
Und wieso hast du das?
Hatte ich es mir gekauft oder habe ich Geschenk gekriegt? Ich glaube, ich habe es mir gekauft.
Oder habe ich es geschenkt gekriegt? Das war der beste Grund. Ich mein.
Nee, ich habe es Geschenk gekriegt. Ich hatte es mit auf meiner Wunschliste bei Amazon. Und ich wusste ja eigentlich nicht so richtig, was mich erwartet. Ich hatte so eine Ahnung, aber das hat echt alles übertroffen. Ich bring's nächstes Mal mit und dann darfst du dir aussuchen, was ich dir mal koche.
Aber bitte.
Ja. Jetzt darfst du erzählen, was du Schönes gelesen hast.
Ja, bei mir war es ein klein bisschen banaler. Einfach nur mal wieder eine richtig schöne Geschichte über eine Wanderung. Und zwar das Outdoor-Blog von Outdoor Spirit haben wir ja mehrfach empfohlen, findet ja hier in vielen Podcasts statt. Auch sein Podcast selbst ist beim letzten Mal Thema geworden. Und der hat eine Serie geschrieben, der Eifelsteig im Winter.
Mhm.
Die sind also hier mit ein paar Leuten losgestapft und haben den offenbar für Unterwanderern durchaus bekannte Eifelsteig, den haben sie bewandert. Im Winter, wie der Name schon sagt. Jetzt habe ich gerade den Beitrag zur vierten Etappe gelesen. Sehr, sehr geil. Also schöne Fotos. Man sieht auch, wie die sich hier durch Schneegestöber quälen und auf weißen Wegen unterwegs sind. Man sieht sie Tütensuppe essen und liest auch in sehr, sehr schöner Form ihre Wanderung nach. Gefällt mir total gut.
Okay. Also, das hat sowieso so zugenommen, ne? So vielleicht ist es auch nur so in die Wahrnehmung gerutscht, in den Fokus der Wahrnehmung gerutscht. So Reiseberichte, die halt nicht so in diese bunten, neon überfluteten Metropolen führen, sondern halt sehr outdoor dann sind. Und ich finde sowas mal spannend. Also das erste Mal habe ich, glaube ich, so richtig so ein Ding gelesen und mehrmals auch gelesen, weil ich es so spannend fand, als ich glaube JR849 und Co. auf der Seilbahnstation waren.
Okay, ja, das ist ja klar. Das war auch noch extrem abgefahren, ja.
Ja, aber auch die Geschichten. Und ich glaube, Debo, die hat ja damals auch von seiner zu den Steinen hin drüber berichtet. Und so eine Geschichte finde ich echt super spannend. Also die klingen vielleicht manchmal so für den, der es gemacht hat, auch ein Stück weit banal, aber ich finde sowas echt, also wenn du dann auch so die kleinen Details, ne, was ich, so habe ich mir das mit dem Wasser nicht vorgestellt und so, das finde ich halt sehr interessant. Also kann ich mir übrigens auch als Sammelwerk so vorstellen, ne? Also nicht einfach nur Blog, sondern das ist auch was ich zum Beispiel irgendwie, ich will jetzt nicht sagen ausgedruckt, um Gottes Willen, aber so auf dem Tablet in schick so, weißt du, und so mit Fotos drin und so und vielleicht nochmal ein Video oder sowas. Das ist schon so. Lektüre halt.
Ja, ne? Es ist auch sehr, sehr wohltuend, dass das, ich sag mal, Standard-Reisejournalistendeutsch dadurch etwas aufgebrochen wird.
Ja.
Dass also im allerbesten Sinne Amateure mehr schreiben und man von denen eigentlich viel, viel mehr liest. Mhm. Ich würde mir ja nie eine Wanderzeitung kaufen. Ne? Aber wenn ich dann einem Eifelsteigwanderer folgen darf, ja klar, fetzt das. Ja. Schön.
Ja. Nee, das finde ich auch sehr cool. Und sowas dann als digitales Magazin, so, weißt du, so eine tatsächlich Wanderzeitung, aber eben nicht von Reisejournalisten, sondern von Leuten wie, mir.
Wäre jetzt nicht so viel, ich habe die Autotür geschlossen, eine wohlige Wärme umgibt mich.
Ja.
Ich bin am Gipfel angekommen. Der Diesel röhrt.
Genau. In einer leichten Linkskurve beginnt das Auto zu untersteuern. Der sonorige Sound des Viertakters.
Man nennt es ja nicht umsonst Autowandern.
Ja. Ja. Ihr Programm, wie
autogenes
Ihre Gebühren,
Training.
Ihr NDR.
Schwitzt man ja auch nicht bei.
Das was?
Autogenes Training, nein. Das war ein schlechter, aber du hast mir eh nicht zugehört, insofern war es egal. Wusstest du eigentlich, dass es für das zu MP3-Machen von YouTube-Videos jetzt sogar einen Online-Dienst gibt?
Was soll ich mit einem Video als MP3?
Ohne Video dann, ach so. Wenn dich nur die Tonspur interessiert. Okay. Das gibt's ja häufiger.
Was ja selten passiert beim Video. Sonst hätte man ja nur eine Tonspur
ist
gemacht.
Ist ja Quatsch. Es gibt doch so Leute, die gerne unter ihrer Peer Group illegal Musik verteilen wollen.
Ja.
Und die machen dann öfter mal einfach ein Bild des Künstlers und dann die Musik und nennen das ganz anders. Und dann fangen so Leute wie unsere Kinder an, sich das runterzuladen.
Dann steht das 2 Minuten auf YouTube, bevor die GEMA es sperrt.
Ja, natürlich. Ja.
Und für sowas gibt es ein Tool, das ist ja spannend.
Nein, es ist sowas, für dich, für einen Rechner gibt es ja schon klar, aber ich war jetzt völlig baff, als ich ein YouTube to MP3 gefunden habe, das im Netz funktioniert.
Okay.
Also wirklich ein Internetdienst, keine Registrierung, einfach YouTube-Link rein und dann MP3 raus.
Okay.
Dauert ein bisschen, aber Dan ist da.
Mhm. Naja, also wie gesagt, für alles eine App.
Genau.
Ja.
In diesem Fall eine Internetseite.
Ja. Was ja in gewisser Form auch eine App ist.
Ja, wie siehst du das eigentlich? Sind Apps eigentlich doof?
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Hintergrund ist folgender. Ich habe mal, und es ist gar nicht so lange her, gelesen, wie jemand sich furchtbar darüber beschwert hat, dass Sachen wie Spiegel Online, wie die Welt, wie jede Menge Internetseiten, die man einfach super im Browser angucken könnte, wenn sie denn dafür optimiert wären, zu Apps gemacht werden. Ne, weil sie wieder in geschlossenen Systemen agieren, anstatt das offene HTML zu nutzen und die Browser-Technologien.
Na, im Grunde nutzen ja viele genau das. Also die Spiegel-App ist ja nichts anderes als halt eine Web-App. Also ne, du lädst ja aber vorher was runter und das ist ja immer das, was so bei vielen Leuten, glaube ich, in die Denke gar nicht reingeht. Die brauchen immer das, dass sie in den App-Store gehen, dort etwas runterladen, was aber im Endeffekt irgendwie nachher nur ein Browser ist, der halt eine Seite aufruft, die halt für diese Darstellung optimiert ist. Also, das ist ja auch immer, wenn Leute für ihr Unternehmen, für ihr Produkt eine App haben wollen, ist halt immer ganz schwierig irgendwie dieser Unterschied zwischen Web-App und nativer App. Also, ne, entwickle ich etwas, was nur auf diesem Gerät läuft, oder entwickle ich etwas, was die Sicht auf eine im Web abgelegte Nummer irgendwie ermöglicht. Und in der Regel halte ich die Web-App da immer für den besseren Weg. Also bei solchen Dingen.
Mhm.
Es gibt natürlich irgendwie irgendwelche, hier Angry Birds wirst du nie als Web-App machen, aber da gibt es ausreichend Sachen.
Na, ich glaube, die Idee dahinter war, dass ja damit dann der Anbieter und der App dir ja möglicherweise Beschränkungen auferlegen kann, die du im Browser nie hättest.
Ja, aber auf der anderen Seite bieten auch ausreichend Seiten oder Dienste ihre Angebote in einer Form an, die du auch mit dem Browser halt aufrufen kannst. Aber der Browser ist ja halt für viele Leute, glaube ich, auf dem Smartphone so ein Ding. Wozu brauche ich das denn? Ne? Also selbst Google ist ja halt als App drauf.
Man
könnte auch in dem Browser irgendwie google.de eingeben.
Ja, und es funktioniert ja, siehe da. Also man nehme den Browser und rufe Google Maps auf und siehe da, es geht.
Richtig. Aber das ist, ich weiß nicht warum, aber es ist halt so, die Leute brauchen das immer als App. Ich finde es übrigens spannend, wenn dein Smartphone dir sagt, die Telefon-App muss gestartet werden.
Das gibt's bei uns nicht.
Nee, aber Telefon ist bei dir garantiert auch eine App.
Naja, klar, aber...
Nein, es ist ja auch nur ein Szenario, bei mir ist sie auch gestartet, aber ne, also das, du hast ein Telefon und musst aber die App dafür, also um es zu benutzen.
Naja.
Verstehst du?
Ja,
das ist klar. Das muss man erstmal reinkriegen, so finde ich. Ja, schon lustig. Ja.
War noch was?
Lass mich überlegen. Hier steht die letzte Bytebox bei uns noch. Wir sind jetzt nämlich...
Aber auch schon vom letzten Mal.
Nee, heute kam noch eine im Büro an. Schade, dass du mir das jetzt versaut hast, darüber hinweg zu täuschen, dass ich die letzte Bytebox im Büro vergessen habe.
Wir haben ja die beiden auch nicht aufgegessen, insofern. Ist vielleicht der Hype auch so... geschmacklich vorbei.
Ich finde es nach wie vor ein interessantes Modell, aber dadurch, dass sie jetzt ihre Preise nochmal erhöht haben, also ich habe ja die ersten, die wir damals bestellt haben, waren irgendwie 2,99 oder sowas. Jetzt sind wir mittlerweile bei 5,99. Huch. Das ist ja eine Preissteigerung schlimmer als an der Tankstelle. Grundsätzlich kann ich das nachvollziehen, aber es kommt für mich halt jetzt nicht mehr in Frage. Das ist mir dann einfach, das ist es mir nicht wert, zumal irgendwann ja auch der im wahrsten Sinne Sättigungsfaktor eingesetzt hat und nicht so viel Neues mehr damit bei ist. Also wie gesagt, das Produkt finde ich nach wie vor spannend und aber jetzt für 6 Euro, wie das ist denn doch so, ne? Also war mal nett zwischendurch. So, vielleicht später nochmal wieder. Mal gucken. Ja, zur Frage, was war noch?
Oder war noch, noch was? Ich meine, wir sind so listentechnisch hier.
Ja.
Habe ich das Gefühl, also wir haben jetzt nicht gesagt, dass das neue TomTom Rider da ist. Das haben wir hier noch mit drin. Kostet 399 Euro. Kann man jetzt kaufen.
TomTom Rider.
Hat ein Bluetooth.
Hatte mein TomTom auch schon? Achso, Rider, das ist ja für Moped oder sowas, ne?
Ja. Motorradnavi.
Oder Fahrrad.
Ja, ja. Kurvenreiche Strecken, Routenmanagement.
Was macht eigentlich dein Fahrrad? Wollte ich neulich schon mal fragen.
Ich befürchte, das habe ich auch schon neulich und überneulich und überübernäulich erwähnt.
Na gut.
Steht auf dem Sattel und hat Plattfuß.
Ah, ja, stimmt.
Weil ich die Ventile meiner Tochter spendiert habe. Und jetzt könnte natürlich der praktisch veranlagte Mensch sagen, ja, da hätte er doch langsam schon mal neue kaufen können. Und dann sage ich, stimmt.
Ja.
Habe ich aber nicht.
Aber da momentan ja sowieso nicht das Wetter nach Fahrrad steht.
Das ist ja hier Schnee draußen.
Da ist es sogar praktischer, ohne Ventile zu fahren.
Ja, oder man geht halt zu Fuß oder fährt Auto. Oder Bus.
Warte, du hast eben was gesagt, dann geht man
zur Bushaltestelle muss ich jetzt öfter. Weil ja Frau Sandmann jetzt das Auto hat, die fährt ja jetzt zur Arbeit, ich wohne ja jetzt auf Arbeit. Und
hättest du mir das vor 2 Jahren erzählen, ne? Ich sag, komm, du und zu Fuß und mit dem Bus?
Du, ich muss Sachen auch extrem gut planen auf einmal, weil man ja hier aus diesem Viertel immer nur rauskommt, indem man so mindestens eine halbe Stunde einplant, egal wohin.
Ha. Tja, das ist das Villenleben.
Ja, scheiß Seen rundherum,
ja.
Sonst wäre es ja kein Problem.
Ja, nee, das stimmt. Naja, da muss jetzt, glaube ich, aber durch.
Ja, es ist jetzt auch ein überschaubarer Nachteil meiner Wohnsituation.
Ja, du bist ein bisschen ab vom Schuss.
Aber ich liege immerhin auf dem Weg von der Arbeit nach Hause für dich. Also ein bisschen, nicht ganz. Aber ein bisschen. Mit einem leichten Umweg.
Aber schon sehr westlich.
Mit einem ganz leichten Umweg.
Ja, dadurch, dass es auf dem Weg zu dir auch ein paar Portale gibt, ist das schon in Ordnung.
Ja, den habe ich extra ausgelegt.
So.
Ja, war noch was?
Ich glaube nicht. Genug Karlauer haben wir gebracht. Widmen wir uns der Fertigstellung von Beitrag und Podcast. Wünschen einen schönen Restabend oder Tag, je nachdem, wann und wo ihr uns hört. Und verabschieden uns nicht bis zur nächsten Woche.
Also richtig.
Aber nächste Woche nicht da ist. Außer du machst hier so List.
Mhm.
Wenn nicht, dann sehen und hören wir uns am 6. März wieder.
So ist es.
Tschüss.
Tschüss.
Oder?
War noch was?
Nee, es war nichts mehr. Oder war noch was?
Nö, ist so unnötige Zeitschinden heißt das.
Haben wir eine Runde?
Aber bis 88 kommen wir auch nicht mehr. Also wir sind jetzt bei 82.
Nee.
Aber Zeitschinden bis 88 schaffen wir nicht. Da können wir genauso gut Schluss machen. Tschüss. Ja.